Ja, also wie gesagt, ich freue mich riesig, dass ich heute vor echten, lebendigen Menschen predigen darf und nicht wie in den letzten Monaten in eine Kamera reinpredigen muss. Das ist einfach viel lebendiger und schöner. Ich freue mich, dass so viele Leute heute Morgen hier gekommen sind und dass sich der Rasen hier gefüllt hat. Das Thema für den heutigen Gottesdienst ist Sodom und Gomorra. Das ist ja eigentlich kein richtiges Thema, das ist eigentlich nur die Bibelstelle. Aber mir fiel auch nicht so richtig ein, welches Thema ich dieser Predigt denn eigentlich geben konnte. Dieser Text, der hat mich sehr bewegt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch heute Morgen jemanden einladen wollte zum Gottesdienst. Wahrscheinlich habt ihr euch das dann anders überlegt, als ihr diesen Textabschnitt gesehen habt. Weil Sodom und Gomorra ist ja eigentlich ein Text, wo viele Menschen Probleme mit haben. Und das ist jetzt auch nicht gerade ein Text, mit dem man einen Menschen konfrontieren möchte, der auf der Suche nach Gott ist. Weil Gott ja nun auch nicht so gut da abschneidet in dieser ganzen Geschichte. Immerhin lässt er es da mit Feuer auf einige Städte regnen und vernichtet da eine ganze Gegend. Das ist jetzt für den Glauben nicht so einladend. Auf der anderen Seite steht diese Geschichte, dieses Ereignis, was ja nun auch stattgefunden hat, einmal in der Bibel und wie die Bibel selber sagt, die Heilige Schrift ist uns gegeben, sie ist Nütze, um uns Menschen, unserem Glauben zu ermutigen, um uns zurechtzuweisen und zu ermahnen. Das heißt, auch diese Geschichte hat eine Botschaft für uns, um uns in unserem Glauben zu bestärken, um uns immer wieder neu auf unserem Glauben auf Jesus Christus auszurichten. Und ich hoffe, dass das auch heute Morgen in diesem Gottesdienst passieren wird. Ich möchte uns den Text vorlesen. Der steht im ersten Buch Mose und das ist das Kapitel 19. Und ich lese von Vers 1 bis 29. Die Geschichte hat im Kapitel davor schon so einen kleinen Vorlauf, aber den lasse ich jetzt mal weg, weil sonst wird das zu lang. Aber ich greife dann gleich nochmal drauf zurück. Da heißt es hier, 1. Mose 19. Am Abend trafen die beiden Gottesboten in Sodom ein. Lot saß gerade im Tor der Stadt. Als er sie kommen sah, ging er ihnen entgegen und warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde. Meine Herren, sagte er, ich bin euer Diener. Mein Haus steht euch offen. Ihr könnt eure Füße waschen und bei mir übernachten und morgen früh könnt ihr weiterziehen. Nein, auf keinen Fall, erwiderten sie, wir wollen hier auf dem Platz übernachten. Er redete ihnen aber so lange zu, bis sie in sein Haus mitkamen. Dann machte er ihnen etwas zu essen und backte ungesäuertes Fladenbrot für sie. Nach der Mahlzeit wollten sie sich gerade niederlegen, da kamen die Männer von Sodom herbei und umstellten das Haus. Es waren alle Männer der Stadt, Alte und Junge. Sie schrien nach Lot und riefen, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Los, gib sie heraus, wir wollen es ihnen besorgen. Da trat Lot vor die Tür und schloss sie hinter sich zu. Ach, meine Brüder, rief er, tut doch nicht so etwas Böses. Seht, ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann berührt haben. Die will ich zu euch herausbringen. Macht mit ihnen, was ihr wollt, aber tut diesen Männern nichts. Sie sind meine Gäste und stehen unter meinem Schutz. Doch sie schrien, weg mit dir. Da kommt dieser Fremde hierher und spielt sich schon als Richter auf. Pass mal auf, wir werden es mit dir noch schlimmer treiben als mit denen. Sie fielen über Lot her und versuchten, die Tür aufzubrechen. Da zogen die beiden Männer Lot zurück ins Haus und verschlossen die Tür. Und all die Männer draußen schlugen sie mit Blindheit, sodass diese es schließlich aufgaben, den Eingang zu suchen. Die Männer sagten zu Lot, hast du noch andere Verwandte hier, einen Schwiegersohn, Söhne, Töchter, wer auch immer zu dir gehört, schaff sie aus der Stadt hinaus. Denn wir werden diesen Ort vernichten. Dazu hat Gott uns nämlich geschickt. Denn über seine Bewohner sind schwere Klagen vor ihm gekommen. Da ging Lot zu seinem künftigen Schwiegersöhnen und sagte, schnell, ihr müsst diese Stadt verlassen. Jahwe wird diesen Ort vernichten. Aber sie nahmen ihn nicht ernst. Sie dachten nur, er mache Spaß. Im Morgengrauen drängten die Männer Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter hier, sonst wird die Schuld der Stadt auch euch umbringen. Als er immer noch zögerte, packten die Männer Lot bei der Hand, dazu seine Frau und Töchter und führten ihn aus dem Ort. Erst draußen ließen sie ihn wieder los, weil Gott ihn verschonen wollte. Als sie dann auf dem freien Feld waren, sagte er, lauf so schnell du kannst. Es geht um dein Leben. Bleib nicht stehen und schaue dich nicht um. Rette dich auf die Berge, sonst bist du verloren. Aber Lot sagte, ach nein, mein Herr, du warst so gnädig zu deinem Sklaven und du hast mir die Gunst erwiesen, dass ich am Leben bleiben kann. Aber ich kann nicht in die Berge fliehen, sonst erreicht mich das Unheil noch und ich müsste sterben. Sieh doch, dort drüben, diese Stadt in der Nähe. Bis dahin könnten wir es schaffen und sie ist nur so klein. Dürfen wir uns nicht dorthin retten und am Leben bleiben? Es ist doch nur eine kleine Stadt. Gut, sagte der Bote, auch das will ich dir gewähren. Ich vernichte die Stadt nicht. Schnell, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bevor du da bist. Deshalb nennt man diese Stadt Soar. Das bedeutet winzig. Die Sonne ging gerade auf, als Lot nach Soar kam. Da ließ Gott Feuer und Schwefel auf Sodom und Gomorra regnen. Es kam von ihm, vom Himmel herab, und verwüstete die Städte und ihre ganze Umgebung. Alle Menschen dort kamen um, und alles, was auf den Feldern wuchs, wurde vernichtet. Lots Frau aber hatte sich hinter seinem Rücken umgeschaut und war zu einer Salzsäule erstarrt. Früh am nächsten Morgen ging Abraham wieder an die Stelle, wo er vor Gott gestanden hatte, und schaute auf die Tiefebene mit Sodom und Gomorra herab. Da sah er eine Rauchwolke vom Land aufsteigen wie von einem Schmelzofen. Aber Gott hatte am Abraham gedacht, als er die Städte in der Ebene vernichtete. Er sorgte dafür, dass Lot, der mitten in diesen Städten gewohnt hatte, der Katastrophe entging. Ein herausfordernder Text. Gott übt Gericht über die Städte von Sodom und Gomorra, von diesem ganzen Gebiet. Nun, im Vorfeld dieser Geschichte kommt Gott zu Abraham und er sagt zu Abraham, er sagt, zu mir sind die Klagen der Menschen über diese Stadt gedrungen. Das heißt, Gott übt nicht einfach nur so Gericht, sondern da ist ja im Vorfeld etwas passiert. Die Bibel sagt uns, dass Gott das Klagen der Menschen gehört hat über das Unrecht. Und ich glaube, damit meint die Bibel gar nicht mal, dass irgendwie Menschen gebetet haben oder so, sondern ich glaube, dass Gott das ganze Elend und die Schreie der Menschen gehört hat. Wir haben ja oft den Eindruck so, dass Gott irgendwie so weit von dieser Welt entfernt ist, dass er distanziert ist, dass er nicht eingreift, dass er eigentlich keine Ahnung hat, was in unserem Leben gerade so vorgeht. Wir sehen manchmal in den Nachrichten dieses ganze Leid, was da in den Nachrichten alles geschildert wird, was da passiert. Und wir fragen uns manchmal, sieht Gott das denn nicht? Greift Gott denn nicht ein? Warum macht Gott denn nichts? Und die Bibel zeigt uns aber ein völlig anderes Bild. Sie zeigt uns das Bild von einem Gott, der ganz genau weiß, was los ist. Und der sogar noch viel mehr mitbekommt wie wir. Die Bibel sagt uns, dass das Klagen, dass Gott das alles gehört hat. Der hat gehört, wie die Kinder abends vor ihrer Mutter vorgejammert haben, weil sie Hunger haben, aber sich nicht zu essen kaufen konnten, weil sie von den Reichen ausgebeutet worden sind. Er hat das Weinen und Klagen von Prostituierten gehört, die von Männern vergewaltigt worden sind. Er hat das Klagen von Menschen gehört, die von anderen unterdrückt worden sind. Er hat das Weinen von Frauen gehört, deren Männer man umgebracht hat im Krieg und, und. Gott kennt das ganze Leid. Ich denke mir manchmal, wenn Gott jeden Tag, was der sich anhören muss, was auf dieser Welt alles passiert, was mutet Gott sich eigentlich zu? Wir können uns das gar nicht vorstellen, was alles so passiert. Wir kriegen nur die Oberfläche durch die Nachrichten mit, aber Gott erlebt jedes Leid hautnah, jedes Schreien, jedes Klagen, jedes Weinen, jedes Stöhnen, alles das kriegt Gott mit. Er hört das und er sieht das. Und jetzt sagt uns die Bibel, dass Gott anfängt hier zu handeln, weil in Sodom und Gomorra hat es anscheinend ein Level erreicht, ist das Ganze an einem Punkt gekommen, wo Gott gesagt hat, ab diesem Punkt toleriere ich das Böse nicht mehr. Und dann sagt uns die Bibel, dass Gott selber herabkommt, dass er in die Stadt geht, um sich das selber anzuschauen. Das heißt, Gott ist überhaupt nicht distanziert, sondern er geht richtig unter den Menschen, um sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Also die Bibel macht hier sehr deutlich, dass Gott in seinem Richten gerecht ist. Gott kennt die Fakten. Dem macht man nichts vor. Den kann man auch nicht täuschen. Da braucht man auch keinen Anwalt mehr oder Rechtsverdreher oder was auch immer. Gott kennt die Fakten. Und wenn Gott über einen Menschen oder über eine Stadt oder über eine Nation ein Gericht verhängt oder Gericht übt, dann dürfen wir davon ausgehen, dass Gott gerecht ist. Natürlich haben wir Menschen auch ein Rechtsempfinden. Und wie oft klagen wir Gott an und sagen, naja, ist das denn, was Gott da macht, gerecht? Aber wer sagt uns denn, dass unser Rechtsempfinden der Maßstab ist? Wir sind doch ganz oft, wenn es um unser Recht geht, sehr egoistisch. Wir sehen doch oft Dinge nur von unserem Standpunkt aus. Und wer sagt uns, dass unser Rechtssystem gerecht ist? Wenn eine junge Frau vergewaltigt wird und der Mann geht dafür 2 Jahre ins Gefängnis, ist das gerecht? Wer kann uns denn sagen, ob das eine gerechte Strafe ist? Wer setzt das Strafmaß fest? Gott ist ein gerechter Richter. Und er ist der Einzige in diesem ganzen Universum, der gerechte Urteile über Menschen, Städte und Nationen fällen kann. Und ob uns das passt oder nicht, aber wenn Gott richtet, dann ist es gerecht. Da dürfen wir von ausgehen. Und genau das tut Gott hier. Er richtet diese Städte. Es kommt Feuer vom Himmel, es vernichtet die Menschen, die Tiere, selbst die Vegetation. Alles ist weg. Das ist eine vollkommene Vernichtung. Und das ist sehr interessant, weil diese Spuren davon kann man ja heute noch sehen. Diese Städte, weiß man, die waren damals in Kanaan, das ist heute im Grenzgebiet von Israel und Jordanien, das ist heute das Tote Meer. Das gab es früher nicht. Die Bibel sagt uns, dass dieses ganze Tal, wo Sodom und Gomorra war, ein fruchtbares Tal war. Das war wie in den Tropen, da wuchs alles, das war ein unheimlich fruchtbares Gebiet. Und durch das Gericht Gottes ist nichts weiter übrig geblieben als eine tote Gegend, ein Salzmeer. Es sind in der Vergangenheit auch schon andere Städte vernichtet worden, durch Kriege, durch Naturkatastrophen. Viele hat man wieder aufgebaut, bei anderen sind Ruinen da, aber so extrem, warum so extrem? Wenn wir ins Neue Testament hineingucken, im 2. Petrusbrief, da finden wir eine Antwort. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Abvers 6, da heißt es: Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche sinken lassen, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es den Gottlosen in künftiger Zeit ergehen würde. Ich lese das nochmal vor. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche sinken lassen, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es den Gottlosen künftiger Zeiten ergehen wird. Das heißt, Gott hat hier ein Exempel statuiert an Sodom und Gomorra, das bis heute nicht nur in der Bibel steht, sondern noch sichtbar ist. Um den Menschen deutlich zu machen, es wird ein Gericht Gottes geben und wir sind mit unseren Taten vor Gott verantwortlich. Und um diese Verantwortung kommt kein Mensch herum. Und darum ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir in dieser Welt leben, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Gibt es Menschen, die wegen uns zu Gott schreien, weil wir sie ausbeuten, weil wir sie ausnutzen, weil wir sie verletzen? Gott hat dieses Ereignis geschehen lassen, um uns ins Nachdenken zu bringen. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Die Bibel macht ganz deutlich, dass es ein Gericht geben wird, an dem wir uns vor Gott für unsere Taten verantworten müssen. Da kommen wir nicht vorum. Und wenn wir es nicht wahrhaben wollen, dann schaut auf Sodom und Gomorra, schaut aufs Tote Meer. Das Gericht wird kommen für jeden Menschen. Und es ist gut, dass wir uns dessen bewusst sind, uns immer wieder hinterfragen, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Bin ich fair? Bin ich gerecht im Umgang mit anderen Menschen? Jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat Sodom und Gomorra denn so schlecht gemacht? Warum gerade diesen beiden Städte? Nun, die Bibel macht kein Geheimnis daraus, dass Sodom und Gomorra die schlechtesten Städte waren, die es überhaupt gab. Überhaupt nicht. Im Propheten Hesekiel, da wirft Gott der Stadt Jerusalem vor, dass sie noch schlimmer ist wie Sodom und Gomorra. Was war denn die Schuld von Sodom und Gomorra? Nun, hier in der Geschichte wird es nur an einem einzigen Beispiel deutlich gemacht. Da kommen 2 Männer in die Stadt, 2 Fremde, die in der Stadt übernachten wollen. Lot holt sie zu sich ins Haus und dann kommen diese Männer der Stadt. Und die Bibel macht hier sehr deutlich, sie kommen alle. Im Urtext steht, alle Männer, jung und alt, aus allen Teilen der Stadt. Also das sind nicht nur 4 oder 5 Männer, die da kommen, sondern es kommen wirklich alle. Nun war die Stadt nicht so groß wie Spetzerfehn oder Wiesmoor. Die Städte damals waren relativ klein, da waren vielleicht 100 Leute drin. Aber das reicht ja. Sie kommen alle, ausnahmslos. Und was wollen diese Männer machen? Sie wollen diese Fremden vergewaltigen. Und da merken wir schon, was hier passiert. Das heißt, sie pervertieren Gottes Schöpfungsordnung. Das, was Gott uns gegeben hat, nämlich die Liebe, die Sexualität, das wird in Sodom pervertiert. Liebe ist etwas, Sexualität ist etwas, das man einem Menschen freiwillig gibt. Und hier in Sodom wollen die Männer es sich nehmen. Sexualität ist ein Geschenk von Gott zwischen Mann und Frau. Und hier wird es gleichgeschlechtlich ausgeübt. Das heißt, hier geht es gar nicht mal um eine Lustbefriedigung, sondern es geht darum, Menschen zu demütigen, zu beschämen und sie in ihrem Selbstwertgefühl zu beschädigen. Genau das war die Absicht dieser Männer. Aber das war nicht die einzige Schuld, es gab noch viel, viel mehr. Wenn wir weiter in die Bibel hineinschauen, zum Beispiel beim Propheten Hesekiel, da nimmt Gott nämlich auch Bezug auf diese beiden Städte. Und ich lese euch da auch nochmal einen Vers vor aus Hesekiel Kapitel 16, Vers 49. Da sagt Gott nämlich, deine Schwester Sodom war eingebildet. Sie lebte mit ihren Töchtern in sorgloser Ruhe und im Überfluss. Arme und Elende kümmerte sie nicht. Sie waren stolz und taten abscheuliche Dinge. Das heißt, Sodom und Gomorra war eine Stadt, in der man nicht nur Liebe pervertiert hat, sondern man hat auch Menschen unterdrückt, Menschen ausgebeutet. Man war arrogant, man ließ sich nichts mehr sagen. Und Gott hat entschieden, das Maß ist voll. Gott verurteilt Menschen für ihre Schuld, für unsere Sünde. Für ihre Schuld, für ihre Sünde. Und ich denke, das ist wichtig auch für uns, weil wir uns als Christen nämlich auch immer wieder in unserem Lebensstil hinterfragen müssen, wie lebe ich eigentlich? Wir haben durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Leben bekommen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerettet, ja. Aber wir haben durch den Glauben ein neues Leben bekommen. Und wie lebe ich jetzt denn dieses neue Leben? Weil dieses neue Leben hat Gott uns doch gegeben, damit wir ein Leben leben, das Gott Ehre gibt und das ihm gefällt. Und darum ist es wichtig, dass wir uns in unserem Lebensstil immer wieder neu hinterfragen. Paulus hat zum Beispiel im 1. Korinther 6 geschrieben, da sagt er zu den Christen, die dort waren, mit aller Deutlichkeit, er sagt, wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht, Menschen, die in sexueller Unmoral leben, die Götzen anbeten, die Ehe brechen, Lustknaben oder Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Das sagt Paulus hier. Und wenn wir wissen, dass Gott Menschen für diese Dinge verurteilt, dann sollen wir uns als Christen darum bemühen, dass wir diese Dinge nicht tun, dass sie nicht Teil unseres Lebensstils werden. Paulus sagt hier, Menschen, die Götzen anbeten. Gott verurteilt Menschen dafür, dass sie Götzen anbeten, für religiöse Praktiken, die nicht ihm entsprechen, nicht der Bibel entsprechen. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein, wenn wir als Christen aus der Esoterik oder aus dem Buddhismus oder aus dem Hinduismus irgendwelche religiösen Praktiken übernehmen. Das ist kein Spaß, das ist kein Spiel. Das sind Dinge, wegen dem Gott Gericht übt, wegen dem er diese Welt vernichtet. Das heißt, so etwas hat im Leben eines Christen, der ein neues Leben von Gott geschenkt bekommen hat, keinen Platz mehr. Diebe, sagt Paulus, wir sollen nicht stehlen. Wir sollen das, was anderen Menschen gehört, beachten. Wir sollen nicht bei den Steuererklärungen schummeln oder irgendwo 5 Grad sein lassen, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Wir sollen ehrlich sein. Paulus sagt, Lästerer kommen nicht in das Reich Gottes. Das heißt, wir sollen als Christen auch keine Gerüchte über andere Menschen streuen, nicht über andere Menschen schlecht reden. Das gehört sich einfach nicht. Das sind Dinge, für die Gott Menschen in die Hölle schickt. Sie haben keinen Platz mehr im Leben eines Christen. Paulus sagt, Menschen, die Ehe brechen. Das heißt, wir sollen in unserer Ehebeziehung nicht ausbrechen, nicht gedanklich, nicht körperlich. Wir sollen keine Pornografie uns reinziehen. Wir sollen nicht uns emotional von unseren Frauen oder von unseren Männern verschließen, um mehr Distanz aufzubauen. Alles das, sagt Paulus, das gehört nicht. Das gehört nicht in das Leben eines Christen rein. Das tut diese Welt. Ja, das ist normal in dieser Welt, aber nicht für uns Christen. Wir haben ein neues Leben bekommen. Paulus sagt, sexuelle Unmoral. Ja, wir sollen das Eheversprechen, heiligen, ehren. Sexualität wurde für die Ehe geschaffen, für Mann und Frau und alles, was darüber hinausgeht. Das ist in Gottes Augen Schuld, Sünde. Dafür verurteilt Gott diese Welt, dafür wird sie vernichtet. Und darum sagt Paulus, hat das in unserem Leben als Christen keinen Platz mehr. Gebt dieser Schuld, dieser Sünde keinen Raum mehr, sondern durch Christus habt ihr ein neues Leben bekommen. Lebt auch dieses neue Leben. Und lasst nicht zu, dass die Sünde wieder euer Leben bestimmt und kaputt macht und zerstört. Das Gericht Gottes ist kein Spaß. Ich weiß, wir leben oft in einer Welt und wir vergessen das so oft. Wir werden von den Medien beeinflusst. Es gibt keine Sendung, die man sich angucken kann, wo es nicht sexuelle Unmoral gibt. Es gibt fast keine Filme mehr, wo keine Gewalt drin vorkommt. Es gibt so viele Dinge, die uns von unserer Gesellschaft her beeinflusst werden, Dinge, die wir als normal nehmen. Aber wir müssen uns immer wieder neu an das Wort Gottes ausziehen und uns deutlich machen. Gott wird diese Welt richten. Und wir müssen uns von dem, was Gott richtet, als Christen distanzieren. Wir haben durch Christus ein neues Leben bekommen. Und da haben diese Dinge keinen Platz mehr. Wir sind frei davon. Weil diese Dinge Menschen letztlich keine Erfüllung geben, auch wenn sie das auf den ersten Blick versprechen. Sie bringen letztlich nur Zerstörung, Frust und Unbefriedigung. Und sie setzen Menschen fest in Süchte. Mehr bleibt davon nicht. Der Einzige, der aus Sodom herauskam, das war Lot. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt über Sodom und Gomorra gehört habt oder über Lot. Ich erinnere mich an zwei und ich erinnere mich an beide Predigten, dass Lot beide Male nicht gut weggekommen ist in dieser Predigt. Er ist so ein bisschen so ein zwielichter Charakter. Er war ja mit Abraham unterwegs, er hat als Nomade gelebt und dann hat Abraham irgendwann gesagt, hör mal zu, unsere Hirten, die streiten sich die ganze Zeit, guck dir das Land mal an und such dir aus, wo mal du hin willst. So, der Lot hat sich das angeschaut, hat gesehen, hier Mensch, da drüben, wo Sodom und Gomorra ist, da wächst das Gras, alles grün, da gehe ich hin, da drüben war so mehr Wüste, das lasse ich dann für Abraham und er hat sich für das fruchtbare Land entschieden. Er zieht dorthin, dann zieht er in die Stadt, er lebt dort und viele Menschen kreien ihn das an und sagen, das hätte Lot gar nicht machen dürfen, in so eine sündhafte Gegend zu ziehen. Nun, das mag ja sein, aber ich kenne keinen Christen, der sich vormal Gedanken gemacht hat, wenn er sich ein Haus kauft oder irgendwo hinzieht, wie die geistliche Situation in der Gegend ist, wo er hinzieht. Das hat keiner von uns gemacht. Und es wird in der Bibel auch nirgendwo kritisiert, sondern die Bibel sagt uns das Gegenteil. Im 2. Petrus sagt uns die Bibel, dass Lot gerecht war. Und das ist eine der höchsten Auszeichnungen in der Bibel. Lot war ein gerechter Mann, das heißt, Lot wurde seiner Gottesbeziehung gerecht und auch seiner Beziehung zu Mitmenschen. Das zeichnet Lot aus. Und das wird auch deutlich in dieser Geschichte. Und zwar macht uns diese Geschichte das deutlich an einem ganz banalen Beispiel, nämlich am Beispiel der Gastfreundschaft. Diese Männer kommen in die Stadt und Lot geht auf die Männer zu. Und es ist interessant, wie er die Männer begrüßt. Er fällt vor ihnen auf die Erde, mit dem Gesicht neigt er sich bis zum Boden. Dann spricht er diese Männer mit meine Herren an. Das ist nicht wie im Deutschen, ja, Herr so und so, sondern das war eine Anrede für einen König. Und er sagt ja auch zu diesen Männern, ich bin euer Diener, euer Sklave. So begrüßt man keinen Fremden. So begrüßt man keinen Gast in der damaligen Kultur. Das war eine Begrüßung, die hatte man entweder für einen König oder für Gott. Das heißt, Lot erkennt in diesen zwei Männern Gottesboten. Er weiß, wer sie sind. Und er holt sie zu sich rein in sein Haus. Er setzt ihnen ein Festmahl vor. Und dann passiert es, dass die Männer von Sodom kommen und Lot auffordern, diese Männer rauszugeben. Und was macht Lot? Da steht die ganze Stadt versammelt, die ganzen Männer, gewaltbereit, mit einer Absicht, etwas Schlechtes zu tun. Und was macht Lot? Er geht raus vor die Tür und schließt die Tür hinter sich. Da gehört eine Menge Mut dazu. Diese gewaltbereite Menge zu konfrontieren mit ihrem Unrecht und sich zwischen dieser Menge und seinen Gästen zu stellen, das erfordert eine Menge Mut. und auch eine sehr starke innere Überzeugung, dass das, was er macht, richtig ist. Und das zeichnet einen gerechten Menschen aus. Und Lot geht raus und sagt, hör mal Leute, das, was ihr vorhabt, das ist ein massives Unrecht, macht das nicht. Und dann sagt Lot etwas, das uns vielleicht so ein bisschen erschreckt und sagt, hört mal, ja, ich habe zwei Töchter, ja, die sind noch Jungfrauen, die schicke ich euch raus, mit denen könnt ihr machen, was ihr wollt, aber lasst meine Gäste zufrieden. Nun, ich glaube nicht, dass Lot wirklich beabsichtigt hat, seine Töchter daraus zu schicken. Das wäre seiner Beschreibung hier von der Bibel her gar nicht gerecht geworden. Das hat er nicht gemacht. Aber er macht hier eines deutlich. Er sagt den Leuten, hört mal zu, ich bin bereit, diese Menschen zu beschützen, weil das, was ihr macht, Unrecht ist. Lot kämpft hier für das Recht. Er setzt sich für andere ein. Und das ist Ausdruck seines Glaubens. Wir wissen alle, dass wir nicht gerecht werden durch die guten Taten, die wir tun. Das ist ganz klar. Gerecht werden wir durch den Glauben an Jesus Christus. Das war im Alten Testament auch schon. Der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt das Alte Testament. Aber unser Glaube hat immer Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben. Glaube ist nichts für Feiglinge. Glaube macht Menschen nicht zu toleranten Weicheiern. Glaube macht Menschen nicht zu Angsthasen. Sondern Glaube verändert Menschen. Sie stehen auf für Gerechtigkeit. Und genau das macht Lot hier. Er konfrontiert die Männer, er konfrontiert die Gesellschaft mit ihrem Unrecht. Das ist Ausdruck seines Glaubens. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, was hier ganz wichtig ist. Als die Männer kommen zu Lot, da spricht Lot sie an und sagt, meine Brüder. Und was sagen die Männer zu ihm? Du bist doch nur ein Fremder. Du bist doch nur ein Fremder. Was willst du? Lot spricht seine Mitmenschen mit Brüder an. Er übt Nächstenliebe gegenüber Menschen, die ihn hassen. Hier schlägt ihm blanke Ausländerfeindlichkeit, Rassismus entgegen. Er als ein Außenstehender, er als der Dazugezogene. Er nennt seine Mitmenschen Brüder und sie nennen ihn einen Fremden. Und das unterscheidet einen Gerechten von einem Ungerechten. Ein Gerechter liebt jeden Menschen. Egal welche Religion, welche Hautfarbe, egal ob er gut oder böse zu einem ist, das ist gelebte Nächstenliebe, wie Jesus Christus sie einfordert von uns. Das unterscheidet einen Gerechten von einem Ungerechten. Und darum wird Lot gerettet, weil er ein Gerechter ist. Sein Glaube verändert sein Leben, zeigt sich in der Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie er handelt. Wir müssen uns als Christen in unserer Gesellschaft nicht verstecken. Wir sollen mutig für das, was wir glauben, für unsere Werte eintreten. Natürlich können wir andere Menschen nicht zwingen, so zu leben nach unseren moralischen Maßstäben. Das ist nicht unser Auftrag. Aber wir sollten uns nicht verstecken. Mit dem, was wir glauben, mit unseren Werten, weil es Gottes ewige Werte sind, die gut für uns Menschen sind. Wenn wir die Möglichkeit haben, dem Unrecht entgegenzutreten, dann sollen wir das tun. Wir sollen für unsere Werte und Überzeugungen eintreten und da, wo wir merken, dass Menschen ausgegrenzt, verletzt oder nicht wertgeschätzt werden, da, wo wir die Möglichkeit haben, etwas zu verändern und Gerechtigkeit zu üben, da sollten wir das wahrnehmen und tun. Das kennzeichnet einen gerechten Menschen, das kennzeichnet einen Menschen, der durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu tolerieren, uns immer zu ducken. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und genau das sehen wir auch am Leben von Lot. Er lebt in dieser gottlosen Gesellschaft, aber er steht für seinen Glauben und für Gottes Werte ein, für Gottes Gerechtigkeit. Und Gott rettet ihn. Und einen letzten Punkt zum Schluss noch. Die Engel wollen Lot aus der Stadt herausholen und ihr merkt so ein bisschen, Lot tut sich schwer damit. Und wir haben gerade in diesem Text gelesen, dreimal ergeht die Aufforderung an Lot, schnell, mach dich auf, seh zu, dass du hier rauskommst. Dreimal. Und da merken wir, wie schwer es Lot fällt und auch seiner Frau, sich von Sodom und Gomorra zu lösen. Und nach der dritten Aufforderung machen sie es endlich. Sie machen sich auf den Weg, sie fliehen. Und als sie es fast erreicht haben, nach Soar kommen, da dreht sich Lots Frau noch einmal um und erstarrt zur Salzsäule. Lots Frau war aus Sodom und Gomorra raus. Aber Sodom und Gomorra war immer noch in ihrem Herzen. Es war immer noch drin. Sie konnte sich von dem, von ihrer Vergangenheit, von dieser Stadt, von der Gesellschaft, von diesen ganzen Ideologien und Ansichten letztlich nicht lösen. Sie war vielleicht ein bisschen fromm, ja, sie hat vielleicht alles so ein bisschen mitgemacht, aber sie hat es letztlich nicht ernst genommen. Und in dem Moment, wo es wirklich drauf ankam, da wurde sichtbar, was wirklich in ihrem Herzen drin ist. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, auch für uns Christen heute. Wir leben in einer Welt, in der uns so viel versprochen wird, so viel angeboten wird, wo man so viel machen kann. Und das ist schön, das dürfen wir auch genießen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unser Herz niemals an diese Dinge hängen. Dass wir unsere Lebenserfüllung nicht von den Dingen dieser Welt erwarten, sondern einzig und allein von Jesus Christus, der Leben ist und der Leben gibt. Wenn wir die Lebenserfüllung in dieser Welt suchen, gehen wir letztlich leer aus. Die Welt kann uns nicht das geben, wofür Gott uns geschaffen hat, sondern dass die letztendliche Sehnsucht nach Leben, nach Erfüllung, die füllt nur Gott aus. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Aber das sollte uns nicht in eine Selbstsicherheit wiegen. Und gerade so ein Text wie heute Morgen, wie Sodom und Gomorra, möchte uns aufrütteln, aufwachen, dass wir uns immer wieder neu bewusst sind. Diese Welt mit ihren Versprechungen und Schönredungen und Ideologien kann uns nicht das geben, was Jesus uns geben kann. Rettung ist alleine in Jesus Christus. In ihm ist das Leben. Ihm müssen wir folgen. Für ihn müssen wir leben. Und dann dürfen wir sicher sein, wenn das Gericht Gottes über diese Welt kommt, dann sind wir gerettet. Dann dürfen wir das, was wir unser Leben lang gehofft haben, sehen und in Empfang nehmen. Eine neue Welt, in der es keine Sünde, keinen Tod, keine Krankheit mehr gibt. Als Abraham seinen Neffen Lot vor die Wahl stellte und sagt, such du dir ein Land aus, da hat Lot die fruchtbare Ebene genommen, weil es Lebensqualität verspricht, weil es Fülle verspricht, weil es Erfüllung von Sehnsüchten verspricht. Und er hat Abraham mit dem kargen Land zurückgelassen. Als Sodom und Gomorra vernichtet wurden, blieb Lot am Ende mit nichts. Er ging leer aus. Abraham aber, der in der kargen Steppe wohnte, lebte unter dem Segen Gottes. Die Bibel sagt uns, er war ein reicher Mann. Er hatte so viel Vieh, so viele Sklaven, die konnte man fast nicht mehr zählen. Es ist der Segen Gottes, der uns reich macht und nicht die Versprechungen dieser Welt. Gott segne euch. Amen.